Willkommen bei History Lost in Time. Geschichte von einem Interessierten für Interessierte.
Und willkommen bei der Episode Das Kommunistische Manifest.
Zur Begründung der Themenwahl.
Ja, wenig Begrüßung, denn die Begründung der Themenwahl ist wichtig. Im Prinzip ist das Internet schuld daran. Wie häufig habe ich mir in den letzten 25 Jahren online Unsinn anhören müssen bezüglich Sozialismus und Kommunismus? Was wird nicht alles als sozialistisch und kommunistisch bezeichnet und wem wird das nicht alles angehängt? Vielleicht ist's in den USA schlimmer als in Deutschland. In Amerika gibt's ja genügend Leute, die eine staatliche Gesundheitsversicherung als Kommunismus ansehen oder ernsthaft behaupten, dass nordeuropäische Staaten wie Schweden sozialistisch wären. Na schön, okay, wenn ihr es so wollt. Dann schauen wir halt mal an, was Sozialismus und Kommunismus sind. Ich hatte zwar sowieso vor, politisch-historische Bücher für Podcast-Episoden zu verwenden, aber eigentlich hatte ich sozialistische und kommunistische Bücher nicht im Sinn. Wieso? Ich finde sie unangenehm zu lesen, weil sie häufig in übertrieben komplizierter Sprache geschrieben sind. Keine Sorge, dafür wird es genügend Beispiele geben. Die Zuhörer des englischsprachigen Podcasts können sich freuen. Die Übersetzungen mache ich selbst, deswegen wird die Sprache einfacher sein. Aber tut euch gerne mal die Originale an.
Politische Hintergründe und Interpretationen.
Wenn man sich mit Sozialismus und Kommunismus befassen will, muss man zurück zu den Anfängen. Also natürlich zu Barack Obama und seiner Gesundheitsreform. Spaß beiseite, natürlich muss man zu Rot-Grün und der ökologisch-sozialen Steuerreform der späten 1990er Jahre. Okay, jetzt wirklich ernsthaft. Karl Marx und Friedrich Engels. Und ich fange hier mit dem Buch Das Kommunistische Manifest an. Und keine Sorge, das hier wird keine kommunistische Propagandaveranstaltung werden. Ich habe das Kommunistische Manifest genauso wie Mein Kampf gelesen und ich bin weder Kommunist noch Nationalsozialist geworden.
Die Quellen.
Zu Karl Marx und Friedrich Engels werde ich ein paar einleitende Worte verlieren. Die Daten ziehe ich mir aus Wikipedia. Aber hauptsächlich schaue ich mir das Kommunistische Manifest selbst an. Die Edition, die mir vorliegt, wurde 2009 vom Anaconda Verlag in München veröffentlicht. Ursprünglich wurde es aber 1848 veröffentlicht. Lasst mich kurz ausholen. Im 18. Jahrhundert waren die meisten Staaten der Welt noch absolute Monarchien. Es gab keine Verfassungen, keine Parlamente und keine aus dem Volk kommenden politischen Strömungen. Wie ein Staat funktionierte, wie er tickte, hing vom Monarchen ab. Für die Masse der Bevölkerung war es daher viel wichtiger, wer ihr Monarch war und weniger in welchem Staat sie lebten. Deswegen konnten Monarchen bis dahin noch relativ problemlos Gebiete erobern oder bei Verträgen tauschen, ohne dass es besonderen Widerstand von der dortigen Bevölkerung gab. So konnte Preußen zum Beispiel Schlesien den Österreichern im Krieg von 1740 abnehmen, ohne dass es die Schlesier großartig gestört hätte, jetzt preußisch zu sein. Im Gegenteil, protestantische Schlesier fanden es sogar gut, jetzt zum protestantischen Preußen zu gehören, statt zum katholischen Österreich. Religion war manchmal also wichtiger als identitätsstiftendes Merkmal als Nationalität. Soweit das Ausholen in stark vereinfachter Form. Ausnahmen gab es natürlich immer. Richtige politische Bewegungen aus der Bevölkerung findet man aber erst bei der Französischen Revolution 1789 in den ersten Parlamenten. Drei Strömungen kann man hier antreffen. Den Nationalismus, der die Vereinigung aller zur eigenen Nation gehörenden Menschen zum gleichen Staat fordert. Der Liberalismus, der die Einführung von Demokratie und Grundrechten fordert. Und auch schon eine Form von Frühsozialismus, der sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zum Sozialismus und Kommunismus entwickeln sollte. Der Frühsozialismus war noch etwas vage und stellte Gleichheitsforderungen bezüglich Besitz auf. Der Liberalismus forderte die Gleichheit vor dem Gesetz und die Gleichheit an Rechten und Freiheiten. Der Frühsozialismus bezog Besitz und Eigentum mit ein. Nationalismus, Liberalismus und Sozialismus wurden im 19. Jahrhundert stark und bilden auch heute noch sehr starke politische Strömungen. Im frühen 19. Jahrhundert gab es zahllose Gruppen und Grüppchen in vielen Ländern zu allen drei Strömungen. Karl Marx und Friedrich Engels waren beide deutsche Journalisten und Philosophen, die in jungen Jahren zum Bund der Kommunisten gehörten. Zusammen verfassten sie 1847-48 das Kommunistische Manifest, welches zu den grundlegenden sozialistisch-kommunistischen Dokumenten gehört. Was mich überrascht hat, war der geringe Umfang des Buchs. Es ist ein kleines Büchlein mit kaum 80 Seiten. Aber das macht natürlich Sinn. Wenn man 1848 den Kommunismus weltweit bekannt machen will, sollte man das mit einem kompakten, schnell zu lesenden Heft erledigen und nicht mit einem massiven Buch mit 1000 Seiten. Das hat für mich den Vorteil, dass es schnell zu lesen ist. Bei Marx Das Kapital werde ich diesen Vorteil leider nicht mehr haben. Das Buch hat 4 Kapitel. Es fängt auf Seite 7 an mit den berühmten Worten: Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten. Hier sieht man schon, dass das Buch keine zeitlose Bibel für Kommunisten ist, sondern deutlich in seiner Entstehungszeit verankert ist. Metternich, der Zar, das alleine zeigt schon, dass das Buch alt ist. Die Zielsetzung des Buches wird auf der gleichen Seite weiter unten beschrieben. Es ist hohe Zeit, dass die Kommunisten ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der ganzen Welt offen darlegen und dem Märchen vom Gespenst des Kommunismus ein Manifest der Partei selbst entgegenstellen. Zu diesem Zweck haben sich Kommunisten der verschiedensten Nationalitäten in London versammelt und das folgende Manifest entworfen, das in englischer, französischer, deutscher, italienischer, flämischer und dänischer Sprache veröffentlicht wird. Es geht also darum, der Öffentlichkeit zu erklären, was die Kommunisten eigentlich wollen und die Deutungshoheit in der öffentlichen Diskussion zu erringen. Also schauen wir uns mal an, was die Kommunisten so wollen. In Kapitel 1, Bourgeois und Proletarier, erklären Marx und Engels die kommunistische Sichtweise auf die Menschheitsgeschichte. Im Mittelpunkt steht immer der Klassenkampf. Auf Seite 11 steht: Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunft, Bürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen Gegensatz zueinander, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete, oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen. Wie andere extremistische Ideologien auch, erklärt der Kommunismus die Welt aus einem einzigen Blickwinkel. Während beim Nationalsozialismus die Rasse im Zentrum steht, ist es beim Kommunismus die Klasse und der Klassenkampf. Alles andere ist nur schmückendes Beiwerk. Marx und Engels sagen, dass die 1848 existierende bürgerliche Gesellschaft aus dem Klassenkampf zwischen Feudalherren und dem Bürgertum hervorgegangen ist. Und dass in dieser Gesellschaft sich nun das Bürgertum, also die Bourgeoisie, und die Arbeiter, also die Proletarier, gegenüberstehen. Das bürgerliche Zeitalter ist für sie ein primär kapitalistisches Zeitalter, das vor allem die Industrie und die Produktion verbessert, ausweitet, neue Märkte erschließt und immer wieder erneuert. Hier sehen Sie den großen Unterschied zu früheren Zeitaltern, in denen es solche wirtschaftlichen Umwälzungen nicht gab. Das passt soweit halbwegs, da das Zeitalter der Industrialisierung dafür sorgte, dass die Welt, in der ein alter Mensch lebte, nicht mehr so war wie die Welt, in der diese Person als junger Mensch gelebt hatte. Weiter schreiben Marx und Engels, dass das Bürgertum das alte feudale System komplett zerlegt und durch eigene Strukturen ersetzt hat. Sie werfen ihm dabei besondere Brutalität vor. Im Feudalzeitalter hätte die herrschende Klasse wenigstens noch Religion oder politische Illusionen benutzt, um die Unterdrückung zu rechtfertigen. Das Bürgertum würde dies nicht tun und einfach direkt, offen und unverschämt die Arbeiter ausbeuten und unterdrücken. Das kapitalistische System müsse jedoch permanent Neuerung und Wachstum erzwingen, um nicht unterzugehen. So heißt es auf Seite 16: Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Im folgenden Abschnitt werfen Marx und Engels den Kapitalisten schon 1848 Globalisierung vor, da die Kapitalisten die alten nationalen Industrien vernichtet und durch internationale, voneinander abhängige Strukturen ersetzt hätten. Sie leiten daraus ab, dass auch die Arbeiter international agieren müssen und dass rein nationales Handeln die Arbeiter nicht weiterbringt. Das erklärt, weshalb Kommunisten international agieren und immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert werden, dass sie vaterlandslose Gesellen seien. Aus kommunistischer Sicht ist das aber eine Notwendigkeit, um die international agierenden Kapitalisten erfolgreich bekämpfen zu können. Weiter werfen Marx und Engels den Kapitalisten vor, ihre Wirtschafts- und Lebensart allen Nationen der Welt aufzuzwingen, auch solchen, die sie barbarisch und halbbarbarisch nennen, und gleichzeitig die städtische Bevölkerung zu vergrößern und die ländliche zu verkleinern. Das kapitalistische System würde zyklisch durch Krisen und Zusammenbrüche gehen, die Bestandteil der kapitalistischen DNA und daher nicht zu verhindern seien. Die Kapitalisten würden die Krisen durch die immer gleichen Methoden überwinden. Gesund Schrumpfung der Wirtschaft und Eroberung neuer Märkte. Arbeiter wären für Kapitalisten nur eine Ressource, die sie einsetzen, wenn notwendig, wegwerfen, wenn möglich und so billig bezahlen, wie es nur eben geht. Und die Ausbeutung der Arbeiter würde auch außerhalb der Fabrik durch Händler, Hausbesitzer und andere Gewerbetreibende weitergehen, die den Arbeitern so viel wie möglich von ihrem Lohn wieder aus der Tasche ziehen. Marx und Engels erkennen an, dass es neben den Großkapitalisten und den Arbeitern noch andere Klassen gibt. So nennen sie zum Beispiel die Kleinbürger, unter denen sie Handwerker, Bauern, kleine Kaufmänner und Kleinindustrielle verstehen. Aber nur die Arbeiter wären wirklich revolutionär, während der Rest sich mit dem Kapitalismus arrangiert und nur kleine oder rückwärtsorientierte Änderungswünsche hätte. Die Stärke der Arbeiter sehen Marx und Engels in ihrer Anzahl. Zitat von Seite 29-30. Alle bisherigen Bewegungen waren Bewegungen von Minoritäten oder im Interesse von Minoritäten. Die proletarische Bewegung ist die selbstständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl. Das Proletariat, die unterste Schicht der jetzigen Gesellschaft, kann sich nicht erheben, nicht aufrichten, ohne dass der ganze Überbau der Schichten, die die offizielle Gesellschaft bilden, in die Luft gesprengt wird. Und falls in die Luft sprengen nicht deutlich genug war, hier ein weiteres Zitat auf Seite 30, das klarmacht, was sich Marx und Engels vorstellen. Indem wir die allgemeinsten Phasen der Entwicklung des Proletariats zeichneten, verfolgten wir den mehr oder minder versteckten Bürgerkrieg innerhalb der bestehenden Gesellschaft bis zu dem Punkt, wo er in eine offene Revolution ausbricht und durch den gewaltsamen Sturz der Bourgeoisie das Proletariat seine Herrschaft begründet. Das entscheidende Stichwort hier ist gewaltsamer Sturz. Marx und Engels sehen also keine Chance für eine friedliche Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Zudem haben wir hier ein wunderschönes Beispiel für die komplizierte Ausdrucksweise, die ich anfangs erwähnt habe. Für Marx und Engels ist die proletarische Revolution unvermeidbar. Der Kapitalismus benötige eine große Arbeiterklasse. Und je weiter sich der Kapitalismus entwickelt, umso mehr Arbeiter braucht er. Letztlich schafft er also selbst das, was ihn am Ende abschaffen und überwältigen wird. So die kommunistische These. In Kapitel 2, Proletarier und Kommunisten, erklären Marx und Engels dann, was die Kommunisten von anderen Arbeiterparteien unterscheidet. Zitat von Seite 35. Die Kommunisten unterscheiden sich von den übrigen proletarischen Parteien nur dadurch, dass sie einerseits in den verschiedenen nationalen Kämpfen der Proletarier die gemeinsamen von der Nationalität unabhängigen Interessen des gesamten Proletariats hervorheben und das zur Geltung bringen, andererseits dadurch, dass sie in den verschiedenen Entwicklungsstufen, welche der Kampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie durchläuft, stets das Interesse der Gesamtbewegung vertreten. Ja, das war übrigens ein Satz mit, lasst mich zählen, 6 Kommas. Das ist die Art der einfachen Sprache, die ich an sozialistischer Literatur so schätze. Dröseln wir das mal auf. Der entscheidende Punkt ist dieser Teil. Von der Nationalität unabhängige Interessen des gesamten Proletariats. Die Kommunisten verstehen sich also von vornherein als internationale Gruppe. Das erklärt Organisationen wie die Sozialistische Internationale und die globale Vernetzung von Sozialisten und Kommunisten im 20. Jahrhundert. Dies ist bereits im Kommunistischen Manifest Bestandteil sozialistischer DNA. Auf Seite 36 wird das primäre Ziel der Kommunisten genannt. Bildung des Proletariats zur Klasse, Sturz der Bourgeoisie-Herrschaft, Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat. Gut, soweit keine Überraschung, aber wie soll es dann weitergehen? Nächstes Zitat, gleiche Seite. Was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Abschaffung des Eigentums überhaupt, sondern die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums. Auf Seite 37 gehen Marx und Engels dann direkt auf die Einwände dagegen ein. Man hat uns Kommunisten vorgeworfen, wir wollten das persönlich erworbene, selbst erarbeitete Eigentum abschaffen. Das Eigentum, welches die Grundlage aller persönlichen Freiheiten, Tätigkeit und Selbstständigkeit bilde. Schafft aber die Lohnarbeit, die Arbeit des Proletariers, ihm Eigentum? Keineswegs. Auf Seite 38 geht es weiter. Was also der Lohnarbeiter durch seine Tätigkeit sich aneignet, reicht bloß dazu hin, um sein nacktes Leben wieder zu erzeugen. Man könnte das folgendermaßen in simple Sprache übersetzen. Die Kommunisten wollen das bürgerliche Eigentum abschaffen, weil das, was die Arbeiter haben, sowieso kaum mehr ist als das Existenzminimum und daher nichts wert ist. Das wahre Eigentum liegt bei den Kapitalisten und das soll vergesellschaftet und gemeinsam genutzt werden. Marx und Engels erklären später weiter, dass 90% der Bevölkerung sowieso nichts besitzen und sich daher nicht aufregen müssen, ihnen könnte gar nichts mehr weggenommen werden. Weiter gehen die beiden auf den Vorwurf ein, dass Besitzlosigkeit dazu führen wird, dass Faulheit und Trägheit um sich greifen werden. In komplizierter Sprache und für mich zumindest wenig schlüssig erklären sie dann, dass das nicht der Fall sein wird. Wir haben hier allerdings den Vorteil der späteren Geburt und wissen daher, dass kommunistische Planwirtschaften vergleichsweise ineffizient gearbeitet haben und entweder untergegangen oder reformiert worden sind, letzteres zum Beispiel in China. Marx und Engels adressieren weitere Vorwürfe, zum Beispiel, dass Kommunisten die Familien zerschlagen wollen. Ihre Antwort darauf ist, dass Arbeiter aufgrund ihrer armseligen Existenz letztlich keine Familien haben, während das Bürgertum Moral predigt, aber Unmoral lebt. Nachweise für diese sehr konkreten Vorwürfe werden natürlich nicht gebracht. Auf den Vorwurf, dass Kommunisten den Arbeitern das Vaterland nehmen wollen, entgegnen sie, dass Arbeiter kein Vaterland haben und Nation ein Konzept des Bürgertums wäre, was im Kommunismus von alleine verschwinden würde. Anschließend wird ein konkreter 10-Punkte-Plan genannt. Ich fasse den hier in einfachen Worten zusammen. Erstens, Vergesellschaftung jeglichen Grundbesitzes und Einführung einer Grundsteuer. Zweitens, Einführung einer starken Progressivsteuer. Drittens, Abschaffung des Erbrechts. Viertens, Beschlagnahmung von Eigentum von Rebellen und Auswanderern. Fünftens, Zentralisation der Bankgeschäfte in einer Monopolstaatsbank. Sechstens, Zentralisation des Transportwesens. Siebtens, Ausbau der Industrie. Achtens, gleicher Arbeitszwang für alle. Neuntens, Zusammenlegung von Industrie- und Landwirtschaftsbetrieben. Zehntens, öffentliche, kostenlose Erziehung aller Kinder und Abschaffung der Kinderarbeit. Es sollen also Grundbesitz, Erbe und freie wirtschaftliche Tätigkeit abgeschafft werden. Banken, Transportunternehmen, freie Industrie, freie Landwirtschaft, alles weg. Und die Abschaffung der Familien findet sich in Punkt 10 doch wieder. Es geht um öffentliche Erziehung der Kinder, nicht Bildung. Zudem soll es allgemeinen Arbeitszwang geben, aber immerhin nicht für Kinder. Im nächsten Kapitel Sozialistische und kommunistische Literatur gehen Marx und Engels auf konkurrierende sozialistische Strömungen in ihrer Zeit ein. Eine Konstante in linken Bewegungen aller Zeiten scheint es zu sein, dass sie sich über Dinge und Konzepte zerstreiten, die auf Außenstehende bizarr wirken und teilweise kaum zu verstehen sind. Es wird gleichermaßen auf feudalen Sozialismus, kleinbürgerlichen Sozialismus, deutschen Sozialismus, konservativen Sozialismus und utopischen Sozialismus eingedroschen. Feudale Sozialisten scheinen Adlige zu sein, die unter die Räder der bürgerlichen Revolutionen geraten sind und sich nun zusammen mit den Arbeitern auf die guten alten vorindustriellen Zeiten besinnen wollen. Kleinbürgerliche Sozialisten scheinen Sozialdemokraten zu sein, die eher schrittweise und evolutionär die Verhältnisse verbessern wollen. Deutschen Sozialismus verurteilen die beiden komplett als, Zitat, Schmutz. Konservative Sozialisten scheinen am ehesten den grünen Bewegungen zu entsprechen, da Marx und Engels sie auf Seite 63 als Ökonomisten, Philanthropen, Humanitäre, Verbesserer der Lage der arbeitenden Klassen, Wohltätigkeitsorganisierer, Abschaffer der Tierquälerei, Mäßigkeitsvereinsstifter und Winkelreformer der buntscheckigsten Art bezeichnen. Zuletzt scheinen die beiden unter utopischem Sozialismus die frühen sozialistischen Schriften und Bewegungen zu verstehen. Unter anderem kritisieren die beiden, dass diese Sozialisten ihre Ziele noch auf friedlichem Wege erreichen wollten. Zitat auf Seite 67. Dieses Kapitel kann man nur verstehen, wenn man all diese Strömungen kennt, und darauf einzugehen würde diese Episode sprengen. Aber die Quintessenz ist, Marx und Engels halten sich für die wahren Sozialisten, alles andere ist Mist. Auf den letzten Seiten erklären Marx und Engels dann, dass sie vor allem auf Deutschland ein Auge werfen, weil sie vermuten, dass es kurz vor der Revolution steht. Damit lagen sie zwar 1848 gar nicht so falsch, aber wie wir wissen, sollten sich monarchische Strukturen in Deutschland bis 1918 halten. Anschließend erklären sie, dass die Kommunisten revolutionäre Bewegungen weltweit unterstützen. Der letzte Abschnitt liest sich folgendermaßen. Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Abschlussworte.
Soweit also das kommunistische Manifest. Na, sind wir schon alle Kommunisten geworden? Wohl nur, wenn wir vorher schon welche waren. Also nur Mut, selbst mal solche Dinge zu lesen, auch wenn man ihnen nicht zustimmt. Für einen speziellen Teil der Hörerschaft möchte ich darauf hinweisen, dass Krankenversicherung kein einziges Mal erwähnt wird, aber das nur am Rande. Was steht stattdessen drin? Erstmal eine Erklärung der Welt aus einem Blickwinkel, nämlich dem Blickwinkel der Klasse und des Klassenkampfes. In dieser Sicht sind die Arbeiter die Guten und alles andere ist entweder böse oder, wie zum Beispiel die anderen sozialistischen Bewegungen, mindestens irregeleitet, wenn nicht gar schädlich. Knapp wird das kapitalistische System erklärt, um dann mehrfach alle Kapitalisten und Arbeiter gleichermaßen über einen Kamm zu scheren. In einer solch einfachen Schwarz-Weiß- bzw. gut-böse Welt kann man natürlich nicht mit den Bösen zusammenarbeiten, sondern muss sie gewaltsam stürzen. Das wird mehrfach betont. Der Kommunismus ist also von vornherein auf Konfrontation aus, nicht auf Verständigung und Ausgleich. Kommunismus ist zudem international, nicht national, und möchte grundlegende gesellschaftliche Konzepte wie Eigentum und Nation aufheben. Wie das geschehen soll, beziehungsweise was anstelle dieser bisherigen Konzepte treten soll, bleibt ziemlich vage. Wussten es die beiden selbst nicht? Wollten sie die Idee eines übermächtigen Staates und einer alles beherrschenden Partei nicht öffentlich erklären? Oder glaubten sie wirklich, alles würde sich in Wohlgefallen von alleine lösen? Das geht aus dem Buch nicht hervor. Klar wird nur, dass die beiden von konkurrierenden sozialistischen Gruppen nichts gehalten haben und ihr Augenmerk vor allem auf das industrielle Deutschland, nicht auf das agrarische Russland gerichtet hatten. Und mehr kann man aus diesem Manifest auch nicht herausholen. Es klingen bereits die Eigenheiten und Schwächen an, die den real existierenden Sozialismus im 20. Jahrhundert auszeichnen würden, und wir können auf die Geschichte rückblickend ziemlich leicht diese Schwächen ausmachen. Aber wir sollten uns Folgendes klar machen. Marx und Engels wollten wirklich die Welt verbessern. Es ging ihnen nicht darum, Autokratien zu schaffen, um Menschen zu unterdrücken und Gulag-Systeme und Geheimpolizei auf die Bevölkerung loszulassen. Die beiden wollten die Lebenssituation der Arbeiter verbessern und die Lebenssituation von Industriearbeitern im 19. Jahrhundert war auch wirklich furchtbar. Marx und Engels Grundfehler war, dass ihre Philosophie auf Konfrontation und Kampf aus war, nicht auf Ausgleich, und dass sie von einem falschen, idealisierten Menschenbild ausgingen. Mit ihrer Philosophie zogen sie eben keine friedlichen Schöngeister an, sondern das genaue Gegenteil davon. Ihnen also die Fehler des real existierenden Sozialismus vorzuhalten, finde ich unangemessen. Stattdessen sollte man ihnen die Grundfehler ihres Konzeptes vorwerfen. Was den real existierenden Sozialismus angeht, keine Sorge, da gibt es genügend Literatur, die wir besprechen können. Lenin, Mao, die haben ebenfalls genug geschrieben. Da können und werden wir noch drauf eingehen und dann werden wir ja sehen, wie sie sich rechtfertigen, beziehungsweise ob ihre Worte und Taten auseinandergehen. Aber das erst in zukünftigen Folgen. Hier soll es jetzt erstmal genug sein mit dem kommunistischen Manifest.
Vielen Dank fürs Interesse.